Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital einfach machen, dem Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Eigentlich wollten Olli und ich ja ganz gemütlich eine Folge aufnehmen zum neuen Wettbewerbskompass der EU. Aber es ist mal wieder anders gekommen. Die Digital-Finance-Blase spielt heute total verrückt. Die Spatzen pfeifen's von den Dächern. FIDA ist tot. Und FIDA? Das hat ja irgendwie was zu tun mit Schnittstellen. Deswegen haben wir uns einen weiteren Gast eingeladen heute, den Florian, den viele von euch als denjenigen kennen, der sich vor allem um so spannende Themen wie Betrugsbekämpfung kümmert, aber, was nur wenige wissen, auch derjenige ist, der die ganzen API-relevanten Projekte im DSGV zumindest mal mitverantwortet. Giro API und FIDA sind da nur zwei Abkürzungen, die eine Rolle spielen. Also erstmal, hallo Florian.
Hallo Frank, hallo Olli. Schön mal wieder hier zu sein.
So Olli, dich muss ich natürlich auch zu Wort kommen lassen. Hallo Olli.
Ja, also vielen Dank, dass ich auch wieder dabei sein darf, trotz dieser geballten Kompetenz mit Florian Schmitz, der heute dabei ist. Ich hoffe, ich kann auch noch den ein oder anderen Satz loswerden, aber ansonsten höre ich auch gerne zu, was wir heute Hochaktuelles zu besprechen haben.
Ganz sicher, weil das Thema, was wir uns ursprünglich vorgenommen haben, der Wettbewerbskompass, der hat ja auch irgendwie was mit dem Thema FIDA zu tun. Aber vielleicht, wie sieht denn die Gerüchteküche gerade aus, Florian?
Ja, was eine Woche. Und heute ist erst Montag. Die Fratzen pfeifen es von den Dächern. Du hast es schon gesagt, FIDA ist tot. Wir haben gehört, dass die EU-Kommission FIDA nicht mehr als vorrangig einstuft und nicht mehr mit den Zielen der EU-Kommission vereinbar vor allen Dingen einstuft. Das ist natürlich spannend und jetzt müssen wir, denke ich, alle zusammen in der Kredit- und sowieso in der ganzen Finanzwirtschaft schauen, wie wir damit umgehen, was das für uns bedeutet. Das werden, denke ich, die nächsten Tage zeigen.
Ja, viele von euch werden ja mit FIDA schon was anfangen können. Olli, willst du noch mal kurz erzählen, was sich hinter FIDA verbirgt für diejenigen, die das vielleicht nicht jeden Tag verfolgen?
Oh, wenn du so eine Frage an so alte Männer stellst wie mich, dann hole ich ein bisschen aus. Im Grunde geht es um den Zugriff, den offenen Zugriff auf nicht nur Finanzdaten, aber vor allem Finanzdaten und hat seinen Ursprung wirklich sehr, sehr weit zurück in die Richtung HBCI, FinTS. Wir in Deutschland, die Älteren von uns kennen das noch. Dann kam PSD2, die Öffnung der entsprechenden Bankschnittstellen in ganz Europa. Ja, während HBCI und FinTS ja ein deutsches Thema war, PSD2 dann europäisches. Und jetzt, weil halt das in gewisser Weise auch diskriminierend war, weil also nur die Banken letztendlich verpflichtet waren, entsprechende offene Schnittstellen für den offenen Datenzugriff zur Verfügung zu stellen, hat die EU-Kommission jetzt gedacht, wir machen das Ganze horizontal breiter. Und daraus ist FIDA entstanden, wirklich also Financial Data Access heißt es übersetzt. Und dort sind dann praktisch auch Lebensversicherer dabei, Sachversicherer, nicht nur Banken, LBSen und so weiter und so fort. Also das komplette Programm. Es ist immer noch nicht die gesamte Horizontale der Wirtschaft, aber zumindest ist der Begriff Financial und Finanzinstitute deutlich breiter gefasst worden als nur bei der PSD2.
Du hast es ja gerade gesagt, also die Banken, für die ist Open Banking nichts Neues. Wir haben übrigens auch schon dazu mal einen Podcast hier gemacht. Aber für die Versicherer wäre das ein anderes Brett gewesen, das sie hätten bohren müssen. Wie glaubst du denn, reagieren die Versicherer jetzt, wo sie hören, FIDA könnte eventuell doch nicht kommen? Als jemand, der ja vor allem im Versicherungsgeschäft auch die letzten Jahre, bevor er zu uns gekommen ist, unterwegs war.
Ja, und vor allem jemand, der dieses Thema angefangen hat, bei Versicherungen zu diskutieren. Also ich kam aus der Bankenbranche, habe dann ein Jahrzehnt in der Versicherungswelt verbracht und habe dann die Ideen des PSD2, der FinTS, versucht in die Finanzbranche der Versicherung zu bringen. Und das Thema ist dort, würde ich mal sagen, aus Sicht der großen Versicherer oder überhaupt der traditionellen Versicherer, nicht wirklich mit offenen Armen aufgenommen worden. Denn die haben tatsächlich, anders als die Banken, die ja über drei Jahrzehnte daran gewöhnt waren, Schwierigkeiten, ihre Daten nach außen hinzugeben. Vor allem, und ich hoffe, ich darf jetzt so ehrlich sein, weil die Versicherungen ja auch davon leben, noch weniger transparent und vergleichbar zu sein, als es zum Beispiel Banken sind oder auch Girokontoprodukte. Und mit so einem entsprechenden API wäre es natürlich dann noch weiter gegangen, als wir heute schon mit Check24 kennengelernt haben. Dort, wo ich dann halt Produkte abschließen kann, neue Geschäftsprodukte, wäre das halt im Versicherungsumfeld noch viel weiter gegangen. Und davor haben natürlich vor allem die großen Versicherer sehr viel Angst. Ich weiß jetzt nicht, was dort entsprechend besprochen wurde während der Zeit, der entsprechenden vieler Diskussionen. Aber das, was ich festgestellt habe in der Zeit, als ich versucht habe, Open Data im Kontext von Versicherern populär zu machen, war eigentlich sehr viel Widerstand. Nun habe ich die letzten 4 Jahre damit weniger zu tun gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Grund ist. Das ist der eine. Der zweite Grund ist vielleicht, dass ich den nochmal hinten dranhänge, ist, Versicherungs-APIs sind deutlich komplexer. Ja, also während so eine Bank-API mit Zahlungsverkehr und Kontoauslösedienst beziehungsweise Kontoinformationsdienst strukturell datentechnisch relativ einfach ist, ist ein Versicherungsprodukt maximal komplex. Und ich glaube, dass die Versicherungen auch Respekt beziehungsweise Angst davor haben, diese Komplexität nach außen hin über APIs zur Verfügung zu stellen. Ja, denn das ist tatsächlich etwas anderes, als wir heute im Bankenumfeld kennen.
Du hast es gesagt, du hast dich letzten Jahre nicht mehr so intensiv drum gekümmert, Florian aber umso mehr. Florian, das hört sich doch oder hat sich doch eigentlich alles sehr sinnvoll angehört aus Sicht von denjenigen, die sagen, naja, mehr Wettbewerb tut erstmal gut. Wenn die Daten frei fließen, dann wird es wahrscheinlich mehr Wettbewerb geben. Gerade Fintechs dürften davon profitieren. Und jetzt ist das Ganze offenbar von heute auf morgen abmoderiert worden. Hast du da eine Erklärung für, wie das jetzt gekommen sein kann? Hat dich das auch überrascht? Und B, warum glaubst du, hat die Kommission sich jetzt dafür entschieden, das Thema zurückzustellen?
Ja, das war jetzt eine lange Frage. Ich schichte die mal ab. A, hat mich das überrascht? Ja, ich würde sagen schon. In dieser Wucht habe ich das nicht erwartet. Denn grundsätzlich ist Open Banking oder Open Finance ja ein schönes Thema. Ein feines Thema, das treiben wir auch als Sparkassenfinanzgruppe. Ich glaube, das Problem an der FIDA war weniger das Thema der Schnittstellen, sondern vielmehr das Thema der Bürokratie. Und das ist ihr letztendlich auch zum Verhängnis geworden. Durch die Schemes, die hätten gebaut werden müssen, also Schemes plural, denn da macht die Regulierung keinerlei oder der Regulator keinerlei Vorgabe, welchen Schemes man sich anschließen kann. Man kann auch selber ein Scheme aufbauen, wenn man die notwendige Marktrelevanz hat. Das wäre natürlich wahnsinnig bürokratisch geworden, wenn wir in Europa auf einmal 30, 40 verschiedene Schemes haben mit unterschiedlichen technischen Implementierungen. Und dann muss das natürlich noch überwacht, reguliert werden. Da muss natürlich jemand draufschauen, wenn es Beschwerden gibt. Das würde dann die Aufsicht machen. Und parallel müssten auch noch Entgelte festgelegt werden. Das wäre dann natürlich auch, glaube ich, schwierig. Bei einer großen Anzahl von Schemes müssten sehr viele verschiedene Parteien Verhandlungen führen. Also letztendlich glaube ich, dass der FIDA, wenn es denn wahr ist, was wir gehört haben, die Bürokratie zum Opfer gefallen ist. Und da passt es ja ganz gut, vielleicht auch aus Sicht der EU-Kommission, was Herr Draghi vorgeschlagen hat, nämlich dass Bürokratie abgebaut werden muss. Und ja, vielleicht ist FIDA das erste Opfer der EU-Kommission an der Stelle.
Das wäre schon eine super Überleitung zum Wettbewerbskompass. Aber du hast gerade, glaube ich, nochmal einen entscheidenden Halbsatz gebracht, wenn es denn wahr ist. Und wir haben jetzt Montagabend. Es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Es gibt aber sehr wohl einige Quellen, die das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch richtig schon vorbringen können. Wie realistisch glaubt ihr denn, sind diese Quellen? Gehen wir hier ein großes Risiko ein, wenn wir heute schon den Abgesang auf Wieder singen, oder sagen wir, nee, da ist schon was dran? Olli.
Also ich habe ja die Dokumente tatsächlich, also die geleakten auch gesehen. Das Internet ist inzwischen auch voll davon. Ich glaube aus 2 Gründen, dass wir das als sehr realistisch betrachten sollten. Das eine ist die Masse an Informationen, die jetzt schon vorliegt und vor allem auch der Detailgrad. Und das andere ist, die EU-Kommission muss etwas tun. Ja, die EU-Kommission steht unter extremem Druck, Bürokratie abzubauen und auf der anderen Seite wieder die EU als solches entsprechend mit Wachstum und Innovation zu fördern. Und beides zahlt ein darauf, dass man gewisse Dinge fokussiert, konzentriert, sich auf wenige ganz massive Säulen stützt und diese große, breite Masse, die es an Regulierung gibt, und davon gibt es ganz, ganz viele, nach hinten zurück priorisiert. Ich sehe jetzt viele auch nicht in dem Sinne für immer verschwunden, sondern die EU-Kommission, so interpretiere ich das, die sagt, wir haben jetzt etwas vor, eine Digital Single Market, eine digitale Public Infrastructure, so wie ich das immer gerne zu sagen pflege. Und da brauche ich 3, 4 Regulierungen oder vier. Und die müssen möglichst relativ realistisch sein und kurz umsetzbar. Und der ganze Rattenschwanz, der mich auffällt, weil das ja auch lange diskutiert werden muss, ist zurückgestellt. Und FIDER gehört halt jetzt nicht in dieser Form, in diese Kategorie, wie ich sie gerade beschrieben habe. Kurzfristig umsetzbar, sehr effektiv und auch tatsächlich einer der ersten Bausteine, die man braucht, um diesen digitalen Single Market zu entwickeln.
Okay, das glaube ich verstanden zu haben. Wann rechnen wir denn mit der offiziellen Verlautbarung, Florian?
Ja, erstmal möchte ich das unterstützen, was Olli gesagt hat. Auch das habe ich genauso gehört und ich denke, wir das morgen im Laufe des Tages, spätestens am Mittwoch, ganz offiziell hören werden.
Das heißt, wenn wir vielleicht heute noch den Podcast veröffentlichen, dann wissen wir morgen, ob wir komplett daneben gelegen haben oder ob wir recht hatten. Das finde ich mal ganz spannend und morgen sind wir dann auch schon schlauer.
Ja, und vielleicht nochmal, vielleicht Frank, sorry, dass ich da unterbreche, aber ergänzend, also was ich gelesen habe, Freitag wird die EU-Kommission auch ein Strategiepapier veröffentlichen. Ja, und in diesem Strategiepapier, so das, was man gehört hat, wird sie es auch erklären. Sie wird das Narrativ hinter Regulierung rein, Regulierung raus, auch dem entsprechenden Bürger und den Bürgerinnen der EU zur Verfügung stellen. Also wir werden nicht nur einfach viele abgewählt sehen, andere Regulierungen rein, sondern da wird abgeleitet, und Florian hat das ja gerade schon mal erzählt, aus dem Draghi-Report, aus der Ist-Situation der EU, wird auch nochmal ein Strategiepapier kommen und dann werden sie einfach sagen, wie ein Wahlprogramm. Das sind unsere drei Highlights. Die 10 haben wir rausgeworfen im Sinne eines Spring Cleanings. Jetzt lasst uns nach vorne gucken. Bin ich fest davon überzeugt, dass wir das Freitag auch sehen werden. Und vorher werden wir natürlich von FIDER hören, glaube ich auch.
Wir haben jetzt ja schon mehrfach von euch den Draghi-Report erwähnt bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Draghi-Report ja etwas, was schon im letzten Jahr veröffentlicht wurde von eben besagten Herrn Draghi, Ex-EZB-Chef, Ex-Regierungschef von Italien. Der hat nämlich damals den Auftrag bekommen, zu schauen, wie steht's denn um die Wettbewerbsfähigkeit der EU? Und er hat in dem Report eine ganze Reihe von Fragen, ich möchte sagen Problemen aufgeworfen, die auch deutlich gemacht haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU in kritischen Themenbereichen gar nicht mal so gut ist. Und Fragen aufwerfen ist das eine, aber man muss halt auch Antworten geben auf die Fragen. Und die Antworten sind letzte Woche dann auch ganz offiziell gekommen über den, jetzt verhaspel ich mich wahrscheinlich wieder, Competitiveness Kompass der EU, also den Wettbewerbskompass. Der hat nämlich dann tatsächlich zum Gegenstand die Beantwortung der Fragen. Und der beschäftigt sich im Wesentlichen mit drei Säulen, Olli. Kannst du dazu was sagen?
Ja, auf jeden Fall eine Säule, die natürlich jeder reflexartig auch entsprechend erklären würde oder zumindest so zitieren würde oder beantworten würde auf deine Frage, ist unser Innovation Gap. Ja, das heißt, wir haben tatsächlich ein Problem in Europa, innovativ zu sein. Und das ist nicht nur digital innovativ, aber vor allem auch digital innovativ. Wir sehen das ja, dass wir im Grunde eigentlich links, rechts, oben, unten überholt werden. Und das ist eine Erkenntnis. Das heißt, wir müssen dieses Innovation Gap tatsächlich auch schließen. Natürlich dann auch, und da haben wir schon häufig drüber gesprochen, eine gemeinsame Roadmap für die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt nicht nur, dass wir mehr Innovationen brauchen oder wieder neue Innovationen, um entsprechendes Wachstum zu fördern, sondern wir müssen damit auch wettbewerbsfähig werden gegenüber unseren Konkurrenten. Und das Dritte ist tatsächlich, dass wir unglaublich umfangreichen Abhängigkeiten von Dritten reduzieren müssen. Ne, denn wir sind, man muss mal überlegen, wir sind viel größer als die USA und Kanada zusammen, was die Einwohner angeht. Und wir können uns vergleichen mit China, mit unserem Wirtschaftswachstum und eigentlich auch mit Indien. Aber trotzdem, obwohl wir eigentlich ein bevölkerungsreiches und wirtschaftlich unheimlich stabiles großes Land sind, sind wir total abhängig von vielen, vielen, vor allem Technologien. Das müssen wir reduzieren. Und gleichzeitig müssen wir es schaffen, die Sicherheit zu erhöhen, also vor allem auch die digitale Sicherheit, denn wir alle wissen, wir haben Bedrohungsszenarien, die sind nicht nur Panzer und Raketen und Flugzeuge von irgendwoher, sondern tatsächlich entsprechende Cyberangriffe, da müssen wir auch stabiler werden. Also diese drei Säulen, sehr kompakt auch zusammengefasst, kann man auch gut im Internet nachlesen, das ist das, was die EU-Kommission jetzt fokussieren wird.
Da schließt sich, glaube ich, auch wieder der Kreis Innovation Gap. Ein wesentlicher Hemmnisfaktor, den der Herr Draghi auch schon ausgemacht hat in seinem Report, war tatsächlich das Thema Regulierung. Und das passt ja dann eigentlich ganz gut, wenn man jetzt sagt, wir schauen uns genau an, welche Regulierungen wir vorgehabt haben und wir schmeißen vielleicht auch mal welche raus, die mit einer guten Absicht entstanden sind, die aber dann vielleicht doch zu größeren Problemen geführt hätten. Kann man das so sagen, Florian?
Ja, vielleicht kann man das so sagen. Also ich habe in der Tat, hätte ich bei FIDA ein lachendes und ein weinendes Auge vielleicht. Ein weinendes Auge, weil ich glaube, Open Finance ist sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was uns voranbringen kann, was ich auch gerne gemacht hätte, sowohl bei uns in der Gruppe als auch dann im Rahmen eines vielleicht europäischen Schemes. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ein lachendes Auge und das ist halt dieses Bürokratieauge. Es wäre halt totales Monster geworden, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und ich glaube, dass wir uns dieser Arbeit sowohl als Sparkassenfinanzgruppe als auch wahrscheinlich als gesamte europäische Wirtschaft sparen, das sollte uns glücklich machen. Aber ich hoffe, dass man vielleicht mit einem anderen Regulierungsansatz nochmal einen Antritt unternimmt für Open Finance.
Vielleicht noch ergänzend, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir sind ja hier in Deutschland gerade vor einer Wahl, 2 Wochen noch, und jeder redet von Bürokratieabbau. Ich kann es schon nicht mehr hören. Also in Deutschland als auch in Europa. Und reiner Bürokratieabbau ist aber gar nicht so sinnvoll, sondern muss die richtige Bürokratie haben. Bürokratie kann wirklich gut sein. Und es gibt wirklich konstruktive Wachstumsregulierung, die zum Beispiel dazu da ist, um in Europa einheitliche Infrastrukturen aufzubauen, um Transportwege zu schaffen, sei es nun physischer oder digitaler Art. Also das ist Bürokratie, die nenne ich wirklich konstruktiv Wachstumsregulierung. Und die brauchen wir. Denn Europa braucht Regeln, die europaweit funktionieren, damit Wachstum und Waren und Geld fließen. Umgekehrt, kontrollierende Regulatorik, überwachende Regulatorik, ja, das ist eigentlich das, was die Menschen glauben und immer verstehen. Ja, überwacht mich nicht noch mehr Reporting. Das ist so diese negative Bürokratie, die alle abbauen wollen. Aber die ganze Welt sagt, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich sage aber gleichzeitig, du musst beides tun. Du musst diese gefühlt destruktive Bürokratie reduzieren. Und die konstruktive, die innovative Bürokratie, die musst du fördern. Und das siehst du auch in dem Draghi-Report. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Es wird neue Regulierungen geben. 3, 4 Highlight-Regulierungen geben, wo ihr sagt, hey, wir wollen Bürokratie abbauen, aber da gibt es jetzt plötzlich neue. Guckt euch das an. Die sind wirklich extrem innovativ und ich würde sagen, wachstumsfördernd. Und gleichzeitig werden aber 20 abgeschafft. So, deswegen muss man immer vorsichtig sein, wenn sich da irgendein Politiker hinstellt, hey, ich will Bürokratie abbauen. Nein. Wir müssen da differenzieren und das ist auch das, was wir gerade erleben. FIDA gehört jetzt nicht zum ersten Package, wo wir sagen, das ist jetzt das, was uns innovativ und wachstumsmäßig nach vorne bringt. Nicht in der ersten Welle, vielleicht auch nicht in der zweiten. Es gibt andere, die wir aber brauchen. Das sind Grundregulierungen, nämlich genau diese Basisregulierung. Und das erleben wir gerade. Das hat aber eine Weile gedauert, bis dieses Verständnis entwickelt wurde in der Europäischen Kommission bei den Politikern. In Deutschland, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten, das Thema zu verstehen. Sehen wir auch gerade gestern, ne, wir reden heute, was haben wir, Montag, gestern war die Elefantenrunde zwischen 2 der Kanzlerkandidatinnen. Ja, und da ist kein einziges Wort über Digitalisierung gesprochen worden. Kein einziges Wort. Und dabei, dann reden sie von Europa, wie wichtig Europa ist. Da höre ich gerne zu. Sie reden darüber, dass wir Europa brauchen, um Wachstum zu haben. Und dann, dass wir Europa und ein digitalisiertes Europa brauchen, um eigentlich nicht nur Stahl zu produzieren und Autos, sondern auch im digitalen Raum zu wachsen, das wird überhaupt nicht diskutiert. Ja, und da hörst du 1,5 Stunden zu und wartest die ganze Zeit darauf, dass da jemand was sagt und tut kann. Und da merkst du, dass die EU, wir schimpfen alle so über die, die sind mental schon weiter, also eine von der Leyen, ein Draghi und all die dahinter sind mental weiter, als wir es in Deutschland sind. Das ist mein Statement und deswegen sollten wir tunlichst uns davon abhalten lassen, mit Europa uns zu verbinden und immer nach Deutschland nur zu schielen. Ne? Das ist jetzt sehr politisch, aber wir sind ja gerade in 2 politischen Wochen, die wir noch haben und bringt aber unsere Themen hier auch zusammen.
Du hast mir gerade die Sätze aus dem Mund genommen. Das war schon sehr politisch, aber glaube ich auch mal wichtig, ein entsprechendes Statement zu bringen. Florian, die letzten Worte würde ich gerne an dich geben. Hast du denn jetzt Sorge, zu wenig Arbeit zu haben die nächste Zeit?
Ah, da lacht der Olli. Ja, also erstmal möchte ich unterstreichen, was du gerade gesagt hast zu negativer oder destruktiver Bürokratie, hast du gesagt. Also hast du jetzt wie ein großer Staatsmann gesprochen. Ja, ich bin ganz beeindruckt gewesen. Also ich würde dich wählen, wenn ich in 2 Wochen mein Kreuzchen machen dürfte. Aber du stehst ja nicht auf dem Wahlzettel. Sorgen über zu wenig Arbeit mache ich mir eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass an der Betrugsfront in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch einiges zu tun sein wird. Von daher gehe ich auch davon aus, dass du mir weiterhin tolle Aufgaben geben wirst. Nur halt vielleicht ein bisschen weniger Feeder zukünftig.
Ja, also aus dem Regulierungskontext wird es ja weiterhin so Themen wie PSR und PSD3 wahrscheinlich geben. Das wird uns auch beschäftigt halten. Ich habe auch keine Sorgen, dass es dir langweilig wird bei uns. Und außerdem wirst du da ja hoffentlich in Kürze auch an anderer Stelle in einem Podcast auftreten dürfen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollst du ja bei einem der Podcasts von sparkasse.de demnächst viele interessante Dinge rund um das Thema Betrugsbekämpfung erzählen dürfen. Ich bin total gespannt, freue mich sehr darauf. Olli, wie immer, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich bin mal gespannt, was sich nächste Woche als nächstes Thema auftut. Vielleicht wird ja unsere Blitzlichtreihe dann auch eine feste Kolumne in diesem Podcast. Deswegen für heute, wir sind am Ende. Ganz vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss.
Ciao, schönen Abend.
Tschüss.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.